Moin, Lena.
Moin Marie, wie verschlafen auf einer Skala von 1 bis 10 bist du, weil du gestern wach geblieben bist, um einen Sport zu verfolgen, den du das ganze Jahr sonst nicht verfolgst?
Gar nicht. Ich feiere Football nicht und deshalb gucke ich den Super Bowl auch nicht.
Ja, das eine
Und
schließt
du?
das andere ja nicht aus, wie ich gelernt habe. Also viele
Das
gucken ja die
stimmt.
NFL das ganze Jahr gar nicht und hypen dann den Super Bowl. Ich habe den Anfang gesehen, weil ich halt eh wach war. Und bin so nach dem ersten Quarter bin ich weggepennt. So, da bin ich ins Bett gegangen, einfach bewusst.
Aber wir steigen wieder mit einem anderen Sport ein. Das finde ich gut. Aber ich habe tatsächlich auch noch was zu Football zu sagen. Ich habe paar Mal in meinem Leben versucht, diesen Sport zu verstehen, wenn der so nebenbei irgendwie im Fernseher lief. Und jedes Mal, wenn ich dachte, ich hätte jetzt alles verstanden, passiert irgendetwas, wovon ich gar keine Ahnung habe. Und dann war ich wieder raus.
Es ist halt taktisch relativ viel, was man so wissen kann. Nicht unbedingt muss, glaube ich, um irgendwie Spaß dran zu haben, das zu gucken. Aber allein die ganzen Head Coaches und dann haben die ja auch noch so einen extra Coach für die Defense und für die Offense. Die haben ja so einlaminierte Kärtchen, weißt du, so wie
Ja.
wenn du in so einem richtig Low-Budget-Restaurant essen gehst, wo du so einen laminierten Zettel einfach bekommst mit Vorder-Rückseite, keine Speisekarte. So die Art von Restaurant, die wir mögen. Und
Ja.
genau sowas haben die ja in der Hand. Also da stehen ja so tausend Sachen drauf. Und dann ist es, glaube ich, immer eine Kombi aus einer Zahl und einer Farbe, damit man sich die Sachen so zusammenbringen kann, welche Taktik jetzt angesagt ist. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe so genug verstanden, um Spaß dran zu haben. Aber ich habe irgendwie nicht so richtig Spaß an so regulären Spielen. Woran ich unnormal Spaß habe, sind diese ganzen Dokus, die es so zu Highschool und College Football und so gibt. Weil das halt so genau diese American Dream-Geschichten sind, weißt du? Da werden ja auch
Das
immer so
verstehe ich, ja.
Teams abgebildet mit so Spielern, die so perspektivlos in irgendeinem Viertel aufwachsen und durch den Football dann irgendwie da rauskommen. Das ist eigentlich immer ganz cool. Und durch diese Serien habe ich halt wirklich ein bisschen sowas von dem Spiel und der Taktik verstanden. So ein paar Begriffe sagen mir dann jetzt auch was, ich verstehe das. Aber ich schaff's trotzdem nicht, dafür wach zu bleiben. Also, Leute, offiziell einziger Sport-Podcast wahrscheinlich, der euch nicht sagen kann, ob die Rams oder die Bengals das gewonnen haben gestern. I don't know. Ich habe auch auf Twitter noch nichts gelesen, weil ich das heute Morgen erstmal liegen lassen habe. Weil wir sind echt früh dran heute.
Ja, das stimmt. Für Studentenverhältnisse sind wir relativ früh dran. Und nochmal zum Football und zum Super Bowl. Also, es gibt Sportereignisse, die ich gucke, obwohl ich den Rest des Sportes sonst nie verfolge, wenn in dem mal eine WM ist oder eine
Okay, zum
EM oder
Beispiel.
Olympia. Ich expose mich jetzt, aber ich gucke gerne Eiskunstlauf, wenn das irgendwie bei den Winterspielen oder so gezeigt wird oder wenn dort WM ist, weil ich finde diese Choreografien mit der Musik und den Kostümen zusammen irgendwie berauschend. Ich mag dieses Optische sehr gerne, aber ich würde mir davon halt nie irgendwelche Provinzturniere angucken oder irgendeine Liga. Das mache ich nicht. Deshalb, ich kann die Leute schon verstehen, die sich den Super Bowl geben, aber für mich ist das nichts. Ich brauche meinen Schlaf.
Nee, und diesen Reiz, sich auch so kleine Sachen anzugucken, den Reiz hat für mich echt nur Fußball. Also sonntags dann mal an einem Platz stehen und zwei Mannschaften zugucken, die man so gar nicht kennt, da habe ich auch Spaß dran.
Ja, aber da fiebert man dann plötzlich mit, ne? Wenn man bei irgend so
Ja.
einem Regionalligaspiel ist und dann sucht man sich wegen random Gründen eins der beiden Teams aus, wie die, keine Ahnung, die spielen irgendwie besser, der da sieht besser aus, die haben die besseren Trikots, bei denen läuft es besser und dann ist man da auch voll für die.
Ja, und ungeschriebene Kreisliga-Regel, der Zehner hält sich immer für den Besten im Team. Deswegen immer auf den
Ja.
bashen, muss man.
Ja, in den Jugendmannschaften ist das auch immer der Sohn des Trainers.
Oh ja, das kommt auch noch dazu. Okay, dann sind wir ja wieder beim richtigen Thema, zumindest für diesen Podcast. Und ich glaube, wir hatten ein richtig geiles Wochenende, oder?
Ich glaube, es läuft für den norddeutschen Fußball.
Norddeutsche Dominanz, würde ich jetzt mal ausrufen. Hoffentlich bleibt es für den Rest der Saison so. Wir sind leider ein bisschen früh dran mit dieser Tabellensituation. Das wäre so meine Idealkonstellation für den letzten Spieltag.
Oh, ich würde ein bisschen was durchtauschen, aber uns
Ja,
drei auf
das
den
glaube
ersten
ich.
drei Plätzen zu sehen, das ist schön. Ich würde gern die Relegation umgehen. So, das ist so ein unangenehmes Ding, besonders weil der Erstligist meistens die bessere Chancen hat, aber ja.
Ich glaube, darauf kommen wir nochmal später in der Saison, wenn wir uns so ein bisschen da mutmaßen versuchen, wer denn da der Relegationsgegner sein könnte, wenn wir uns die untere Tabellenhälfte der ersten Liga angucken. Aber noch ist da gar nicht so viel abzusehen. Also ich glaube, Fürth steht fest als letzter. Da ist, glaube ich, nicht mehr viel dran zu rütteln. Die sind zwar jetzt nur noch...
Wobei die ja gewonnen haben.
Ja, sind 5 Punkte hinter Stuttgart. Aber ich traue Stuttgart halt so eine Trendwende schon noch zu. Und ich könnte mir höchstens vorstellen, dass Augsburg halt noch einen runterrutscht, dass die direkt absteigen. Also schätze ich eher so Hertha, Stuttgart und Bielefeld, die sich so den Relegationsplatz unter sich ausmachen.
Ja, bei den Teams ist jetzt ja auch das Problem, dass die eigene Kraft nicht mehr wirklich ausreicht. Die können jetzt alles gewinnen und müssen trotzdem hoffen, dass die anderen patzen. Und ich denke, unsere beiden Clubs kennen die Situation auch. Und das ist einfach ätzend. Ich fühle mit den Fans.
Ich fühle eher so in Richtung Aufstieg im Moment. Bin da so bei meinem eigenen Verein so ein bisschen. Ich meine, 7 Siege in Folge. Wer will uns was?
Ja, das sehen wir in 2 Wochen.
Oh ja. Ich hab schon Angst. Nein, eigentlich bin ich richtig guter Dinge. Also meine einzige Hoffnung wäre noch, dass wir Glatze gut kalt stellen. Das ist so meine größte Sorge bei euch im Team. Und dann sollte das eigentlich mit unserem Sturmduo gut was werden.
Na, ich denke, Heidenheim hat sich auch ziemlich viel auf Glatze konzentriert. Und dann war eben Kittel zum Glück wieder fit und hat's gemacht. Aber es ist schon sehr auf die beiden konzentriert. Also wenn man das hinbekommt, die gezielt auszuschalten, dann muss schon ein bisschen mehr passieren bei uns in der Offensive, das stimmt.
Ich habe nur bei Ole Werner mittlerweile das Gefühl oder auch eigentlich schon länger den Eindruck, was ja auch relativ deutlich ist, dass die Devise bei uns eher so ist, wir schießen ein Tor mehr als der Gegner. Also wir sind jetzt nicht so diese aufs Restblut verteidigende Mannschaft, weil wir ja den Ballbesitz wollen, weil wir nach vorne wollen. Und wir sind ja auch immer noch unterwegs zum nächsten Tor, auch bei einem 2-0 oder so war das ja noch so jetzt im vergangenen Spiel. Deswegen kann es schon mal sein, dass man sich hinten raus einfängt. Ich würde auf gar keinen Fall davon ausgehen, dass wir 0-0 spielen gegen euch. Aber da ist ja noch eine Woche zwischen und noch ein anderes Spiel. Und da sind noch 2 Spiele, die wir jetzt noch nicht besprochen haben vom vergangenen Wochenende, die uns diese wunderbare Tabellensituation ja erst beschert haben.
Das stimmt. Willst du anfangen? Erzähl mir mal, wie habt ihr gewonnen gegen Rostock?
Wie haben wir gewonnen gegen Rostock? Das ist die Gretchenfrage, oder wie sagt man bei Faust?
Ja, hau raus.
Also die erste Hälfte ist eindeutig nicht erwähnenswert in diesem Zusammenhang, denn die trägt nichts zur Beantwortung dieser Frage bei.
I can relate, ja. Yeah.
Ja, wir sind auch so eine zweite Hälfte Mannschaft laut der Statistik. Also da machen wir die meisten Treffer. Ich glaube, 11 von 12 Treffern haben wir in der zweiten Hälfte gemacht jetzt die letzten Spiele. Auch eine weirde Statistik, weil ich die Anzahl der Spiele gerade nicht mehr im Kopf habe. Also bringt die Statistik eigentlich gar nichts. Aber naja, es gab ganz schön viele Zweikämpfe im Mittelfeld, was halt so den Spielaufbau immer relativ schwierig gemacht hat, weil sich da das meiste abgespielt hat. Also es kam nicht so zu guten Chancen. In der ersten Hälfte war es, glaube ich, nur die eine von Duxch mit dem Fallrückzieher, den er da versucht hat, der gar nicht mal so krass daneben ging. Aber er hat den Ball halt nicht mehr so gut erwischt. Gab auch 4 gelbe Karten schon in der ersten Hälfte.
Was habt ihr gemacht, ey?
3 davon für die Rostocker. Also ich glaube, deren Devise war, uns im Mittelfeld umzugrätschen, damit wir gar nicht erst Richtung Tor kommen mit unserem Sturmduo. Hat dann in der zweiten Hälfte nicht mehr so gut funktioniert. 54. macht Duxch dann das 1-0 für uns. Und der war echt aus 16 Metern oder so, schätze ich jetzt mal, perfekt in den Winkel. Der war so gut geschossen. Und das Beste war eigentlich Leo Bittencourt, der während der Ball noch so in der Flugkurve lag und noch nicht mal drin war, schon am Jubeln war. Das war schon witzig.
Ja, der hat's gewusst.
Ja, er hat's gespürt so innerlich. Und als hätte er es gewusst, hat er sich dann 5 Minuten später auch seine gelbe Karte abgeholt. Jetzt ist er im nächsten Spiel gesperrt, aber im Derby da. Das ist auch so eine schwierige Kiste bei uns.
Hätte er das nicht später machen können, ja, wirklich.
Das ist halt die schlimmste Gefahr, denn es waren Bittencourt und Duxch, die vor diesem Spiel mit 4 gelben Karten da reingegangen sind. Und Duxch ist ohne Gelbe aus diesem Spiel rausgegangen. Und ich hoffe, dass er nächstes Spiel auch ohne Gelbe auskommt.
Liebe Schiedsrichter der zweiten Fußball-Bundesliga, okay, wenn ihr mich hört, bitte.
Diesen Brief kannst du ja gerne privat verfassen, den leak ich dann im Nachhinein.
Ja.
Aber das ist echt noch so meine größte Angst, dass das passiert. Aber Duxch ist eigentlich immer ganz gut darin, so gar nicht so, was Foulspiel angeht, so sich zu beteiligen. Also er ist ja eh oft der, der entweder den Vorletzten oder den letzten Kontakt hat und wird halt eher gefoult, als dass er foult. Und ich muss auch sagen, in dem Spiel wirklich, Pavlenka hat uns auch diesen Sieg mitgerettet. So. Also es war gar nicht so eine Dominanz, wie ich das erhofft habe. Also erwartet nicht, aber ich habe es mir halt schon irgendwie erhofft, dass man gegen Rostock so ein bisschen zeigt, wer Chef ist. So. Haben wir in der zweiten Hälfte auch gut gemacht. Also der Ballbesitz war da. Wir haben Chancen von denen im Keim erstickt, sobald es dazu kam. Aber es gab halt doch dann so 3 gute Chancen im gesamten Spielverlauf von Rostock. Und Pavlenka hält die einfach alle 3 überragend, wirklich. Also auch so ein Nachschuss war da noch bei, wo er nochmal sich aufrichten musste und dahin hechten. Und auch wenn ich lange, du hast das mitbekommen und alle, die uns zuhören auch, Verfechter davon war, etc., diese faire Chance zu geben, muss ich sagen, dass er, was das angeht, weit hinter Pavlenka ist, was diese Zuverlässigkeit betrifft und auch diese Riesendinger, die Pavlenka hält, das zeichnet ihn halt auch einfach aus. Aber Zetterer ist mir halt lieber, was so Abschläge angeht. Also Pavlenka ist so Spezialist dafür, so den Torwartabschlag auch mal so direkt ins Auszupölen.
Oh, das kenne ich. Oh, das kenne ich. Oder am besten noch so zum eigenen Mann richtig schlecht und dann entsteht da so ein Gerangel, was gar nicht sein muss.
Und dann entsteht direkt so ein Konter am besten. Ja. Und du stehst noch so zu weit vom Tor. Das ist so Bürki-Style.
Oh nein. Aber Frage, in der 83. habt ihr dann ja den Anschlusstreffer kassiert. Waren die letzten paar Minuten dann eher auf Rostocker Seite oder seid ihr da trotzdem souverän rausgegangen?
Also es war schon eine heiße Schlussphase. Wir waren schon echt ein bisschen unter Druck, aber im Endeffekt war es halt meist klarer Fehler, weil er beim Konter einfach neben dem Ball köpft in der Verteidigung und der Ball wird dann halt frei für Meißner, so entsteht das Tor. Und es war halt so eine Einzelschwäche, die man halt hätte vermeiden können in meinen Augen. Weil, ja, unsere Abwehr ist halt leicht dünn besetzt im Moment. Dadurch, dass Agu ausfällt, ist es halt ein bisschen schwierig. Aber dann, ja, Weise hat seinen Job erstaunlich gut gemacht, finde ich. Auch im Spiel davor war er schon nicht unsere größte Schwachstelle, was ja schon mal was wert ist. Aber bei Mai bin ich echt so... Ah, schwierig, ich weiß nicht. Ich bin nicht der größte Fan von ihm und ich glaube, die gesamte Werder-Twitter-Fußball-Bubble auch nicht. Das weiß er auch relativ deutlich mittlerweile, hat er das zu verstehen bekommen. Aber es war echt, es ist halt immer so, also so bis zur 82. war er relativ unauffällig, was für mich schon so war, oh Gott sei Dank. Also ich habe nie irgendwie gesehen, dass er irgendwie was massiv verkackt hat. Also immer, wenn er den Ball bekommen hat, wirkte er unsicher. Und er ist auch diese Unsicherheit im Team so, diese Stelle, an der es so manchmal hakt. Und jedem Werder-Fan rutscht so das Herz so ein bisschen in die Hose. Der hat halt auch nicht so viel Spielpraxis jetzt gehabt vor diesen 2 Spielen, in denen er jetzt hier reingeworfen wurde. Aber der hat ja noch generell nicht viel gezeigt, seit er bei uns ist.
Okay, also Tim Walter, Herr Höhn, das ist die Stelle. Das ist der
okay,
Punkt.
Okay. Also Tim Walter hört ja anscheinend unseren Podcast. Er hat ja früh gewechselt in einem Spiel, aber da kommen wir gleich zu. Ich wollte noch hier das Spiel mal eben komplett machen. Also bevor wir in diese heiße Schlussphase gehen und noch diesen Gegentreffer dank Mai kassieren, haben wir ja noch unser 2:0. Das war echt wirklich 1A Sahnepass von Duxch in den Lauf von Lücke. Und Füllkrug lässt einfach 2 Leute stehen und schiebt den so in die Ecke am Torwart vorbei. Also ich finde, der Torwart sah auch wirklich nicht gut aus von Rostock in der Szene. Da hätte er sich größer und breiter machen müssen. Ich glaube, es hätte auch vielleicht die Szene gespiegelt auf unsere Seite, hätte, glaube ich, anders ausgesehen mit Pavlenka im Tor. Ich glaube, Pavlenka geht dann sowas auch anders ran und macht sich halt auch größer und macht dem Stürmer so ein bisschen Angst, weißt du, so nervös. Ja. So dieses neue Game, was man so kennt. Aber den hat Füllkrug dann auch einfach wirklich wunderbar gemacht. Also es waren echt 2 sehr, 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 sehr schöne Tore in dem Spiel. Und dann haben wir in der 79. noch von Duxch, der dann irgendwie so kurz übers Tor lupft, den Ball aus 6 Metern, über den Torhüter drüber, aber auch leider über die Latte. Er hat damit leider nicht mehr viel gewinnen können. Wäre das 3:0 gewesen. Aber bei Rostock war ich echt so ein bisschen schockiert. Also wir haben ja beide letzte Woche das, vorletzte Woche das Ergebnis gesehen mit den, ich glaube, es waren 4-0 in 20 Minuten oder so in dem Spiel. Ja. Davon war halt echt nicht mehr viel zu sehen. Aber gegen Dresden ist halt auch eine andere Hausnummer, ne?
Klar, natürlich, das kann man nicht gleich bewerten.
Ja, wir haben es auf jeden Fall nochmal spannend gemacht hinten raus. Und die 4 Minuten Nachspielzeit haben sich echt ewig angefühlt. Aber am Ende waren es die 3 Punkte. Und damit am Freitagabend auch einmal kurz für eine Nacht die Tabellenführung. Und ich sage dir, ich habe noch nie so schön geschlafen.
Ja, ey, dann hat Pauli einem das kaputt gemacht. Ey, Mensch, ganz ehrlich, Regensburg, was könnt ihr? Was könnt ihr?
Da habe ich auch mehr erwartet, ja.
Ja, echt. Ich meine, ja, die haben die letzten Spiele nicht gut gespielt. Aber, oh, nee, will ich gar nicht drüber nachdenken jetzt.
War echt so ein bisschen sad.
Ja, ich meine, ihr habt gewonnen. Es schien ja auch verdient gewesen zu sein. Und ich meine, es gibt einem ja auch Sicherheit, wenn die Tore aus schön selbst herausgespielten Situationen entstehen und man dann eben doch halt trainierte Passwege und alles mitbekommt, dass sich eben etwas tut im Sturm. Und was auch für euch wiederum gut ist, ist, dass ihr dieses Vertrauen haben könnt in Pavlenka. Wenn du sagst, auf der anderen Seite hätte das anders ausgesehen, so, das ist dann ja schon wieder ein Zeichen, dass man seinem Hintermann vertrauen kann.
Ja, da bin ich eigentlich echt von überzeugt, dass so eine Szene bei Pavlenka aufs Tor, also nicht, dass er das zu 100% safe gehabt hätte, aber das hätte anders ausgesehen, auch von der Körpersprache her. Ich will den Rostocker Torwart da gar nicht irgendwie despektierlich erwähnen oder so, aber Pavlenka hat halt auch irgendwie so eine Ausstrahlung. Und da muss ich auch wieder einmal Kommentatoren-Bashing betreiben an dieser Stelle. Also wirklich, was für eine Rotze da erzählt wurde wieder bei Sky. Erstmal hat er erzählt, Pavlenka könnte kein Englisch. Und seit Gebre Selassie weg ist, mit dem er sich ja gut verständigen konnte, aufgrund der Herkunft und der gleichen Muttersprache, würde er mit der Abwehr nicht mehr kommunizieren können. So, der Junge kann Englisch sehr gut und er versteht auch alles auf Deutsch. Er kann Deutsch nur nicht richtig selber sprechen. Also, weißt du, es klingt halt so ein bisschen abgehackt. Wenn du eine Sprache erst lernst und Deutsch ist halt eine der schwierigsten Sprachen auf dieser Erde, dann ist das einfach so. Er gibt halt Interviews auch auf Englisch so.
Ja, natürlich. Ja, klar kann er das dann nicht super perfekt, ist ja logisch. Und im Fußball kann man sich zur Not auch ohne eine gemeinsame Sprache verständigen. Das geht auch mit Händen und Füßen und Gesten und allem. Und in so einer Mannschaft ist natürlich die Kommunikation da. Als ob die jetzt jemanden spielen lassen, der sich nicht mit der Abwehr verständigen kann.
Und selbst wenn dieser olle Kommentator sich nicht auf den Job und das Spiel vorbereitet hat, was schon peinlich genug ist, dann hätte er einfach mal die ersten 10 Minuten darauf achten müssen, wie Pavlenka und die Abwehr schon kommuniziert haben, in dem Spiel allein schon. Was glaubt er, was die reden? Löffelsprache oder so?
Ich finde diese komischen Anekdoten, die sich diese Kommentatoren vorher raussuchen, so überflüssig. Das Spiel ist eigentlich nie so langweilig, dass du die droppen kannst einfach. Und es interessiert auch einfach keinen. Wenn ich mir ein Fußballspiel angucke, dann juckt es mich nicht, ob der Torwart die Sprache spricht oder so. Es juckt mich, wie der spielt.
Ja, und vor allem noch schlimmer war dann so eine Story, die er ausgepackt hat, mit wo er so, er hat halt Füllkrug so als das Problemkind dargestellt, als würde der ständig aufmucken. Also ja, der ist ein meinungsstarker Typ und er hatte ja auch diese Diskussion mit Fritz am Anfang der Saison, einfach weil er der Erste war, der sich hingestellt hat und gesagt hat, ich finde, so geht's nicht, weil wir ja echt Probleme hatten auch unter Anfang. Und siehe da, es hat sich am Ende herausgestellt, Lücke hatte das richtige Gefühl, was die Situation angeht irgendwie. Ist aber auch gar nicht das Ding, ob man am Ende recht hat oder nicht. Ich finde meinungsstarke Spieler eigentlich immer gut, solange sie nicht irgendwie das Team mit ihrem Genörgel runterziehen, weißt du? Und Lücke ist halt auch immer so ein Kandidat für so vielleicht vom Platz gestellt. Also groß meistens durch Grätschen, Lücke dann eher, weil er rumschreit und diskutiert und so. Und in dem Spiel kam es halt auch ein, zweimal zu solchen Szenen. Und aber der Kommentator hat Lücke dargestellt wie so einen Schlägertypen, als wenn er dem gleich einen reinhaut. So, ja, wir Werder-Fans haben uns auch darüber lustig gemacht, weil wir ihn kennen und wissen, vielleicht passiert es wirklich gleich. Aber er hat so getan, als hätte er in seiner Vita sich schon irgendwie, keine Ahnung, 10-mal in der Kabine geboxt mit eigenen Mitspielern. So hat er geredet. Und das sind auch so eine Anekdote gelesen über einen Streit, den es mal gab mit ihm im Zusammenhang und dann sowas daraus machen. Also wirklich. Auch Kommentatoren, finde ich, haben so eine journalistische Ethik zu bewahren.
Ja, aber das hat man ja leider viel zu oft, dass die Kommentatoren sich gar nicht richtig auf die Begegnung vorbereiten, sondern du merkst, der hat 2 Tage vorher angefangen, ein bisschen rumzugoogeln. Das ist alles, was der weiß.
So wirkt
Und der
es
kann,
wirklich.
ja, genau, und der kann dir dann aufzählen, ja, okay, der war bei dem Verein und dem Verein, aber wie das in der Mannschaft funktioniert, wie die wirklich spielen und so, dazu kann er dir dann halt nichts sagen,
Auch
weil die sich nicht wirklich damit beschäftigen.
letztens habe ich glaube, es ist Bild gewesen. Nicht Bild TV, aber so ein Bildformat mit Marcel Reif. Kennst du das? So Reif ist live oder so heißt das?
Schon mal gehört, aber ich konsumiere davon nicht so viel von Bild, aber ja.
Ich konsumiere vom Bild eigentlich auch gar nichts, aber Reif war halt so auf dem Titelbild und es ging um diese Causa Süle, über die können wir nachher auch nochmal sprechen, wenn wir auf das glorreiche Bayern-Spiel zu sprechen kommen. Auf jeden Fall ging es halt. Oh, sorry. Ging es um Süle und deswegen wollte ich es gucken, hab draufgeklickt. Und bei YouTube hast du ja diese Timestamps, dass du so die Stelle suchen kannst, wo es um das Thema geht, was dich interessiert. Und
Genau.
dann wollte ich danach suchen. Oh.
Oh,
Da
Sieg
wollte
ist
ich.
krank.
Oh, vielleicht. Ja, der Sieg ist mir zu Kopf gestiegen oder in den Hals anscheinend. Dann wollte ich halt danach suchen und habe mich so ein bisschen verklickt und bin, wie es das Schicksal wollte, bei so einem Gladbach-Thema gelandet. War jetzt ein bisschen traurig so. Aber dann stand halt da so ein Moderator, der wohl mit Ralf immer diese Sendung macht anscheinend. Und der stellt Ralf anscheinend immer so Fragen. So, das ist so die Thematik, die ich da rausgehört habe, wie diese Sendung so funktioniert. Das ist ja, hat man ja schnell raus bei so Bildformaten, wie das funktioniert. Der hat einfach straight weg von der Bank die ganze Zeit Hoffmann gesagt statt Hofmann. Ich so, Junge, dafür musst du nicht mal recherchieren, weil das ist ein deutscher Name. Und wenn da ein F ist, dann heißt es Hof und nicht Hoff. Das ist wirklich, das ist leichteste Rechtschreibung und Grammatik. Das ist eigentlich nicht schwierig. Er hat straight weg die ganze Zeit Hoffmann gesagt. Ich so, ich weiß gar nicht, wovon du redest. So hätte ich reagiert an Marcel Reif stelle. Ich so, wen meinst du?
Oh, richtig den Lehrer raushängen lassen.
Richtiges Kollegenschwein eigentlich. Aber mich regt
Ja.
es so auf, ne? Also bei so schwierigen Namen mit so ganz vielen Vokalen hintereinander, wo du gar nicht weißt, so wie spreche ich das jetzt aus? Es gibt Internetseiten, liebe Freunde, und damit liege ich jetzt mal ein Geheimnis. Da könnt ihr euch solche Sachen vorlesen lassen. Diese Seiten sind sehr hilfreich. Wenn man zum Beispiel wie ich so ein bisschen im Radio tätig ist, dann macht man das, wenn man sich unsicher ist, wie man was spricht. Und das hilft. Und liebe Kommentatoren, wenn ihr möchtet, schreibt mir, ich schicke euch den Link.
Lena sagt euch dann, wie das richtig ausgesprochen wird. Ihr schickt ihr einen Namen und sie schickt euch eine Sprachnachricht zurück.
Nee, also so viel Zeit habe ich nun wirklich nicht, dass ich das machen kann bei all den Kommentatoren, die ständig was falsch aussprechen. Da könnte ich ja hauptberuflich dran arbeiten eigentlich. Deswegen, Leute. Geht auf diese Seite, ist wirklich nicht schwierig.
Aber bei Kommentatoren können wir anknüpfen und vielleicht zum HSV rüber wechseln, weil ich habe etwas erlebt, das habe ich schon länger nicht mehr gehabt, dass ein Kommentator echt krass positiv über uns berichtet hat. Und nicht nur, wenn es 5:0 für uns steht, sondern einfach in einem umkämpften Spiel, wo Heidenheim auch richtig stark aufgetreten ist, das muss man mal sagen. Und der Typ lobt uns die
Das ist so wie
ganze
dieses,
Zeit und das Spiel.
wie
Ja.
das vernachlässigte Kind, was auf einmal so von den Eltern gesagt bekommt, ja, wir sind stolz auf dich.
Ey,
So fühlt
so
sich
habe
ein
ich mich
HSV-Fan.
gefühlt. Ja, so habe ich mich wirklich gefühlt, weil es, also, keine Ahnung, ob das jetzt nur bei Sky ist. Ich guck's halt nur da.
Gibt's doch auch
Digga,
nur
die
da die zweite.
Kommentatoren, ja, die Kommentatoren hassen uns. So, einfach egal wie gut wir spielen, es ist immer ja, aber dann verhauen sie es doch. Oder sie kommentieren schon so stark, dass man denkt, ja, okay, die sind beim Gegner aufgewachsen, die haben in deren Bettwäsche geschlafen. Und wir hatten das auch mal von. Also es ist schon etwas länger her, aber in einer früheren Episode des Podcasts, da hast sogar du das mal mitbekommen, weil du ein Spiel von uns geguckt hast und wir hatten so hin und her geschrieben mit, ja, vielleicht ist er dort Vereinsmitglied und so weiter. Ich erinnere mich daran, dass das so krass war damals.
Ja, und ich finde, wenn das sogar Gegnerfans auffällt, also es gab ja auch, also ich habe auch manchmal Spiele erlebt, da haben wir gegen jemanden gespielt und als Bundesliga-Absteiger bist du auch so das Kommentatoren-Lieblingskind so ein bisschen,
Ja.
weil über dich viel geredet werden kann. Da ist dieser Druck da, dieser Wiederaufstiegsdruck und da wird viel erzählt und du bist der große Bundesligist, verstehe ich alles so, ne? Man muss sich ja auch seine Storys so ein bisschen konstruieren, so, weißt du? Dortmund Bayern Liga Nummer 1, Beispielstory für alles, was man sich so herbeidichten kann bei Sky. Aber in der zweiten ist es halt echt krass so, was so uns betrifft, Schalke vor allem und halt auch euch schon seit Jahren, dass man da immer so drauf geht. Aber der Unterschied, der mir halt aufgefallen ist, dass bei euch halt echt krass negativ darauf gegangen wird. Und es ist halt hart, das sich als Werder-Fan einzugestehen, aber ihr werdet schon krass runtergemacht. Und Werder und Schalke werden halt schon oft, was den Kader betrifft, die Möglichkeiten und so, dem Gegner gegenüber hochgelobt. Und ich habe auch gemerkt, dass, was völlig zu Recht so ist, sich Fans von den vermeintlich kleineren Vereinen der zweiten Liga auch wirklich zu Recht darüber aufregen, dass der Kommentatoren-Redeanteil über Werder in dem Spiel viel, viel größer ist als über ihren Verein. Und wenn du ein Spiel halt als Fan dieses anderen Vereins guckst, gegen den halt so ein Bundesliga-Absteiger spielt, dann geht dir das schon hart auf die Nüsse. Und das kann ich so verstehen, weil wirklich, es geht 90% dann um Werder oder um Schalke, wenn Schalke spielt. Da ist mir das auch besonders aufgefallen, aber im positiven Sinn. Und wenn man gegen euch spielt, also ich kann jetzt nicht davon sprechen, vom Derby oder so, weil das ist was anderes. Das ziehen die ja auch groß auf so.
Ja, klar,
aber als
natürlich.
Kleiner Verein, der Redeanteil über den HSV ist natürlich viel, 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 viel größer. Und das fuckt dich unnormal ab. Aber es besänftigt dich dann in dem Zusammenhang, weil die ja über den HSV mal so scheiße reden. Dann fühlst du dich als kleiner Fan so ein bisschen gut als Gegner. Aber bei Werder und Schalke ist es halt auch extrem, dass es auch öfter mal positiv ist, wenn wir nicht so einen Kommentatoren haben wie jetzt letztes Spiel, der irgendwie gar keine Ahnung hat und uns zu so einer Schlägertruppe, die kein Englisch kann, macht.
Ja, ich denke mir halt, wenn die kleineren Vereine schaffen, keine Ahnung, gegen uns einen Punkt rauszuholen oder sogar zu gewinnen, dann möchte ich doch als Fan dieses Vereins hören, wie gut mein Team spielt und nicht, wie scheiße das Gegnerteam drauf ist. Natürlich, das freut einen auch irgendwo, aber es ist doch viel besser für einen, wenn die eigene Leistung des Teams entscheidend ist und nicht, dass der Gegner irgendwie schlecht drauf ist. Das mach doch alles zunichte, was dein Team da gerade auf dem Platz macht.
Ja, und vor allem, wenn ich als Werder-Fan ein Spiel gucke, so über meinen Verein brauchst du mir nicht so viel Info geben. So, ich weiß das alles. Ich ärgere mich dann, dass ich halt keine Infos über den Gegner kriege. Weil ja, ich gucke mir die PK vorher an, von Werner jetzt, oder lese mir auch so Spielberichte im Nachhinein durch oder schaue mir vorher so mögliche Aufstellungen auch des Gegners an. Also ich beschäftige mich schon dann auch ein bisschen mit dem kommenden Gegner, um so ein bisschen Einblick zu haben, wie es bei denen so läuft bisher, was die so machen. Aber du kannst ja nicht jedes Mal innerhalb einer Woche so eine Vereinshistorie dir durchlesen, um vorbereitet zu sein auf das Spiel.
Das stimmt.
Und dafür geben die Kommentatoren halt viel zu wenig Input zu dem anderen Gegner, weißt du?
Ja, ich habe so das Gefühl, dass die Kommentatoren viel zu sehr für einen neutralen Fan kommentieren, also einen neutralen Fußballgucker, der einfach nur sich denkt, oh ja, großer SV Werder Bremen, großer HSV, irgendein anderer Verein. Und nicht, dass sie genau darauf zugeschnitten haben, dass diese beiden Fangruppierungen von den beiden Vereinen sich das jetzt angucken. Und das ist es halt meistens.
Weißt du, Verständnis für diese Art des Kommentierens habe ich in der Konferenz zu 100%. Weil wer die Konferenz guckt, der freut sich halt einfach nur auf so ein bisschen Fußball mit ein paar guten Namen dabei. Zumindest in der zweiten Liga aktuell. Denn die Samstagskonferenz in der ersten Liga ist echt Müll in letzter Zeit.
Das stimmt.
Aber in Einzelspielen, also wirklich, wenn ich die Einzelspieloption Werder gegen Rostock gucke, dann bin ich entweder Werder-Fan oder Rostock-Fan.
Ja, ist einfach so.
Müll, eigentlich Müll. Von einem Müll zum anderen. Wie war denn euer Spiel?
Ah ja, genau. Aber wenigstens seid ihr auch Müll von der Aussage aus. Das ist, so interpretiere ich das jetzt mal. Aber nee, war gut. War die erste Hälfte, wie bei euch, kann man voll in die Tonne treten. Einfach in der ersten Hälfte dachte ich mir schon so, oh Gott, das geht nach hinten los. Weil wir haben das Spiel angefangen mit diesen Torwart-Situationen, worüber wir am Anfang gesprochen hatten. Dieses, der Abschlag geht zum Gegenspieler und alles passiert im eigenen Strafraum und da ist so ein C-Jugend rumgewusel drin. Und ganz, ganz viele heikle Situationen alleine in den ersten 10 Minuten. Ich habe einen richtigen Herzkasper bekommen beim Zugucken. So, Heuer Fernandes war sich da auch irgendwie viel zu sicher bei einigen Pässen und die Abwehr hat da auch rumgewurschtelt, aber Heidenheim hat es irgendwie nicht hinbekommen, das auszunutzen. Das war auch unser Glück, sonst hätten die echt früh in Führung gehen können und das wäre unser Verschulden gewesen dann. Und
Also eher glücklich,
ja.
dass ihr ohne Gegentor dann in die Pause gegangen seid.
Schon, sie haben sich also nach der ersten Viertelstunde auch erholt gehabt, dann wurde es ausgeglichen, aber dass wir in den ersten paar Minuten keinen kassiert haben, das war glücklich. Das können wir jetzt nicht uns auf die Fahne schreiben. Haben sie gut gemacht, es ging 0-0 in die Halbzeit. Und zweite Hälfte, ich sag das immer wieder, ne, die erste Viertelstunde sind wir scheiße in der zweiten Hälfte. Ich weiß nicht wieso, egal wie die erste ausgeht, da kann man hochführen, da kann man zurückliegen, da kann es 0-0 stehen. Und es war wieder so. Die ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte haben wir extrem unterirdisch gespielt und Heidenheim war auch richtig stark. Die sind ja so mega laufstark und haben immer mehr Kilometer als der Gegner. Und das hast du wirklich krass gemerkt. Und pünktlich zum Ende dieser, keine Ahnung, dieser verfluchten Viertelstunde, die wir immer haben, hat Kittel dann in der 63. das Tor gemacht. Richtig schön rausgespieltes Tor. Sahne Pass nach vorne, Alidou schießt drauf, Torwart lässt den komisch in die Mitte abprallen des Strafraums und Kittel macht ihn rein. Stand er goldrichtig und schön herausgespielt und da ist mir auch so ein Monsterbrocken vom Herzen gefallen. Der ist bestimmt so ein Stockwerk tiefer gelandet durch den Boden oder so.
Also hat der gegnerische Torwart ein bisschen mitgeholfen.
Ja, er sah nicht gut aus bei der Situation. Er hat den so, das war ein starker Schuss, also fangen schwer, aber er hat den halt genau vor sich abprallen lassen. Und das ist halt gefährlich, wenn der Strafraum voller Gegenspieler ist. Dann hast du halt das Risiko, dass da einer halt abstaubt. Das passiert. Nee, das war auf jeden Fall gut. Trotzdem hat Heidenheim immer weiter richtig gut Druck gemacht. Und in der 78. gab es einen Elfer für uns, der durchaus umstritten war. Ich muss sagen, ich muss jetzt ehrlich zugeben, für meine persönliche Elfmeter-Philosophie, wo halt mehr passieren muss, hätte ich den nicht gegeben. Aber laut Regelwerk halt eben schon. Und er wurde zurecht gegeben. Es war halt ein bisschen die Diskussion, weil Jatta ist gefallen. Und der Verteidiger hat halt, es war nur ein leichter Kontakt, aber dadurch, dass die beiden so ein hohes Tempo hatten, hat es ausgereicht, dass Jatta sich da vergaloppiert hat und hingefallen ist. Und der Kontakt war eben nun mal da. Und es sah halt sehr seicht aus, nur wenn die da mit Volltempo sprinten, reicht das eben aus, damit jemand sich hinpackt. Und ich traue auch Jatta wirklich nicht zu in der Situation, dass er das absichtlich macht. Ich meine, natürlich nimmt man so ein Geschenk gerne an als Stürmer, ist klar, aber glaube ich eben nicht.
Ich finde dann immer eher die Frage nach der Absicht bei dem faulenden Spieler interessant. Aber du kannst halt Absicht nicht irgendwie rational kategorisieren oder einschätzen.
Ja, genau. Und ich verstehe halt auch alle, die sich darüber aufregen, weil ich persönlich hätte gesagt, der Verteidiger hatte nicht die krasse Absicht. Das ist einfach ein unglücklicher Kontakt, der da im Laufduell stattfindet. Und es ist dann eben im Strafraum und es ist laut Regelwerk ein korrekter Elfmeter. Aber ich persönlich hätte ihn auch nicht gegeben, weil ich ja auch eher so diese klare Frage sehen möchte. Ich möchte, dass dort ein mutwilliges Foul stattfindet, was wirklich die Situation abbricht in dem Moment. Aber es kam uns zugute und so ehrlich ich hier auch bin, habe ich mich natürlich gefreut, dass wir den Elfer bekommen haben.
Ja, klar.
Und Jatta wollte eigentlich selber schießen, aber Kittel hat ihm das ausgeredet, hat selbst dann geschossen. Und das war auch die richtige Entscheidung, hat er super verwandelt, war auch ein unhaltbares Ding ins rechte Eck oder etwas darunter, aber richtig schön gemacht von ihm.
Dann diskutieren wir doch direkt mal die Frage, als Gefaulter schießen oder jemand anderen schießen lassen?
Ich bin für jemand anderen schießen lassen, aber aus Aberglaube. Also ich kenne das von früher, also aus Erzählungen und so, dass das früher wohl Usus gewesen sein soll, dass man nicht selber geschossen hat, weil das Unglück bringen soll. Und ich bin so ein bisschen abergläubisch, ich traue dem nicht.
Okay. Mir ist es völlig wurscht.
Das glaube ich.
Also
würdest du denn selber schießen?
Wenn ich gefoult werde?
Ja.
Ja, da bin ich im Tunnel. Ich so, boah, und jetzt hau ich euch den rein, so in die Richtung. Aber jemand, der überzeugt davon ist, dass er den reinmacht, den würde ich immer schießen lassen. Und wenn das 10 Leute sind, dann müssen die halt Schnick, Schnack, Schnuck spielen auf dem Feld oder so.
Ja, es hat halt schon so eine Aussagekraft, wenn jemand ankommt und selber schießen will, obwohl er gerade halt gar nicht in der Frage dafür war.
Ja, du hast ja so deine ein, zwei Elverschützen im Spiel meistens. Und du hast ja deinen ersten Schützen, der eigentlich immer schießt, wenn er auf dem Platz steht, und dann so ein, zwei Ersatzleute. Und wenn, Jatta war es jetzt, ne? Ja, wenn er das halt eigentlich nicht ist, dann ist es ja auch okay, wenn Kittel kommt und sagt, yo, lass mich mal.
Ja, klar, und das zeigt halt auch von Mut und Selbstvertrauen. Ich glaube, ich als Spieler hätte das nicht so stark. Weißt du, diese Verantwortung zu haben und dann den Elfer verwandeln zu müssen, ich bin dann da so ein bisschen
Lieber wegducken.
aufregungsanfällig.
Aber
Also,
ich kann
so.
mir auch, also ich will Kittel nichts Böses unterstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er so ein bisschen an seine Scorerpunkte denkt.
Ach, bestimmt, natürlich. Aber was ich noch dazu sagen wollte, so dann ist dort die Frage, ja, okay, wer schießt, Rudelbildung, alle beraten sich, ich renn weg in die Katakomben. So,
Okay,
ey,
da
bitte
wärst du
nicht.
zum Beispiel als Torhüter schon mal gar nicht geeignet, weil immer wenn so
Nein.
Elferschützen ausgesucht werden, so der Torhüter wird ja gar nicht gefragt, der muss immer ran im Elfmeterschießen, so.
Ja, das ist wirklich ätzend.
Ärmste
Aber das
Sau.
Gute ist, als Torhüter, wenn du das nicht komplett vermasselst, gehst du
Held.
eigentlich immer, ja, bist du immer der Held im Elfmeterschießen so.
Ja, die
Aber vielleicht.
gängige Geschichte ist ja auch, dass man immer sagt, so ja, der Torhüter hat es schon schwieriger als der Schütze.
Ja, genau. Und ganz ehrlich, wenn das Team die ganzen 90 Minuten plus Verlängerung es nicht hinbekommen hat, das Spiel zu entscheiden, und dann muss der Torhüter ran, jetzt beim richtigen Elfer schießen oder auch im Spiel, wenn da blöd gefoult wird, da kann der Torwart nichts für. So, das ist eh das arme Schwein, was es dann ausbaden darf.
Ja, das stimmt.
Aber vielleicht noch mal Richtung Torhüter. Trotz dieser Anfangsschwierigkeiten von Heuer Fernandes und der Abwehr da in den ersten paar Minuten, ohne ihn, also ohne Heuer Fernandes, hätten wir das nie und nimmer gewonnen. Der hat da Dinger gehalten, auch so eine Situation wie erster Heidenheimer Schuss prallt an ihm ab, so alles Mögliche passiert gerade im Strafraum, nochmal drauf geschossen, er hält nochmal, also unmittelbar hintereinander so ein Ping-Pong-Spiel. Der Mann hat uns das gerettet, wie auch die ganzen letzten Spiele. Und deshalb war ich eigentlich auch dafür, dass er Man of the Match wird. Aber es ist dann Kittel geworden, weil die Leute immer die Torschützen nehmen.
Ja, das
Naja.
ist normal. Das wird auf jeden Fall auch interessant im Derby, wenn du zwei Torhüter hast, auf die wir ja beide schwören, jeweils für unseren Verein. Also da wird auch ordentlich was gehalten. Ich bin gespannt, wie viele Tore am Ende überhaupt fallen im Derby.
Ja, ich meine, wir werden natürlich in späteren Folgen, wahrscheinlich nächste Folge oder so, mehr in die Deep-Analyse gehen, ist ja klar. Aber ich kann schon mal sagen, dass die Teams sich ganz schön ähneln, so von den Stärken, die wir momentan haben, was
Aber auch
wir
von
im
den
Sturm
Schwächen.
viel machen. Ja, auch von den Schwächen, aber dass wir halt im Sturm viel machen, da unsere Stürmer haben, auf die wir uns verlassen können, starke Torhüter, dass es Richtung Mittelfeldabwehr manchmal ein bisschen wackeln kann. Aber ich war dieses Spiel ganz zufrieden mit der Abwehr, wenn wir halt, wie gesagt, diese erste Anfangsphase rausrechnen. Nur das kannst du dir dann halt gegen euch auch nicht erlauben.
Ja, ich hoffe einfach, dass Agu fit wird. Dass wir Mai irgendwie aus dieser Gleichung erst der Elf rauslassen können, das wäre schon gut auch für meine Seele so und für meinen Herzschlag während des Spiels. Aber das sehen wir dann.
Das stimmt.
Du wolltest noch über das Bayern-Debakel reden, oder?
Genau, ich hatte es gesehen.
Ich habe es nicht gesehen.
Es lief nach uns, deshalb habe ich dann direkt die Konferenz angemacht. Und das hat halt angefangen, 9. Minute, Lewandowski macht das 1:0 und jeder dachte, ah, okay, weil
Alles wie immer.
das Hinspiel war ja auch so ein Debakel, ne? Ich glaube, Hinspiel hat Bochum doch 0:7 verloren. Also da hat man gar nichts erwartet. Und dann in der 14. schießen sie den Ausgleich. Das war schon so ein Oh, oha, vielleicht wird das doch ein bisschen spannend und Bayern gewinnt halt nur 4:1. Ich muss jetzt mal so ehrlich sein, aber das denkt sich halt jeder
Ja,
dabei.
es ist immer
So.
dieser Moment in einem Bayern-Spiel, wenn die so einen Ausgleich kriegen, wo du so denkst, so, vielleicht geht da was und das wird dann so im Keim erstickt und Bayern macht so ein 5-1 draus. Normalerweise.
Eben, genau. Und so die nächsten paar Minuten ist nicht wirklich viel passiert, aber in der 38. hat Bochum einen Elfer bekommen. Den haben sie verwandelt zum 2:1 und danach ging es richtig ab. Also 38. das 2:1, 40. das 3:1 und 44. das 4:1. Also diese 10 Minuten, vielleicht nicht mal, die es waren eigentlich, zwischen der 38. und dem Ende der ersten Halbzeit, haben sie die Bayern komplett demontiert und richtig stark gemacht. Die wussten gar nicht, wo vorne und hinten ist.
Und wurden die Bayern so ein bisschen nicht mit ihren eigenen Waffen geschlagen? Also ich finde jetzt nicht nur von Bochum in dem Spiel, was ich im Nachhinein gesehen habe, sondern auch so mental so ein bisschen. Weil dieser Move, wir müssen über den Süle-Transfer reden, einen Spieler des Gegnervereins zu verpflichten und das schon in der laufenden Saison zu verkünden. Also das ist ja hart, eher so ein Bayern-Ding, ne? Also ich meine die Sache mit Nagelsmann, wir können da 10.000 Sachen aufzählen. Und ich finde es halt einfach so verlogen und frech, wie Bayern-Fans jetzt über Süle reden, weil sie ja sonst die sind, die von solcher Art von Wechseln immer profitieren. Eigentlich gehen die Spieler ja zum FC Bayern. Und ich glaube
da hat
auch,
die das Karma ereilt.
Ja, es ist so Tag 1 nach dem Sülebeben so gefühlt. Und das ist halt für Bayern echt ein neues Gefühl, dass so ein Leistungsträger, auch wenn Rummenigge das immer noch leugnet, er hat sich ja nie durchgesetzt, ne? Da wäre so ein eigentlicher Leistungsträger und auch anscheinend ein Spieler, der in der Mannschaft sehr beliebt ist, was ich verstehen kann bei dem, was ich von ihm so sehe. Weil die Spieler und auch Nagelsmann, die waren ja sehr enttäuscht eigentlich, dass er geht. So im Gegensatz zu Rummenigge, der das wieder so abmoderiert, typisch, wie Bayern das halt macht. Aber dass die dann komplett durch den Wind sind, wenn da verkündet wird, okay, der geht zu einem direkten Konkurrenten Ende der Saison und bleibt jetzt noch ein bisschen. Das ist für Bayern halt so mit den eigenen Waffen geschlagen, so ein bisschen.
Ja, das kennen sie halt gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Die kennen das nur, den anderen Verein wegzuschnappen.
Da läuft es immer nur in eine Richtung, und zwar für den FC Bayern eigentlich.
Da können wir aber gut wieder zum Spiel zurückkehren. Ich habe das Gefühl, Bayern kann das nicht. Dieses, dass sie etwas hinterherrennen müssen wirklich. Und zwar in dem Fall einem hohen Spielstand gegen sie. Dieses 4:1 hat die einfach gefinisht. Und wer ultra schlecht dastand, sowohl beim 1:1 als auch beim 4:1, war Upamecano. Der hat richtig viel zugelassen, wurde dann auch getunnelt und dadurch ist, glaube ich, das 4:1 war das entstanden und wurde auch von den Stürmern links liegen gelassen beim 1:1. Also der kam gar nicht hinterher und wurde dann ja auch, glaube ich, zu Beginn der zweiten Hälfte ausgewechselt. Das ist halt auch schon so ein Schlag in die Fresse.
Nagelsmann hat halt auch direkt reagiert und ihn rausgenommen. Und die Spielberichte, die ich gelesen habe, die sehen ihn sogar bei 3 Gegentoren massiv in der Verantwortung. Also das muss echt ein mieses Spiel gewesen sein. Deswegen Shoutout an mich selbst, dass ich Upamecano vor diesem Spieltag bei Kickbase verkauft habe. Beste Entscheidung, die ich gemacht habe, diesen Spieltag, denn sonst lief es leider nicht so rosig. Das ist aber eine andere Geschichte. Können wir das Bayern-Spiel dann abhaken?
Ja, können wir machen. Lewandowski hat dann nur in der 75. halt noch das 4:2 gemacht, aber die sind nicht hinterhergekommen. Und ich glaube, das war für jeden in Anführungsstrichen neutralen Fußballfan in Deutschland eine Genugtuung.
Auf jeden Fall. Und tatsächlich haben wir zum ersten Mal die Situation, dass Bayern patzt und Dortmund es nutzt. Sonst, wenn Bayern mal patzt, dann verlieren die ja eigentlich. Dann das ist ungeschriebenes Gesetz, dass Dortmund, wenn sie an demselben Spieltag noch danach spielen, das eigentlich verkacken.
Das stimmt schon, aber irgendwie, als Bayern halt gepatzt hat, habe ich mir gewünscht, dass wir ein paar ernstzunehmendere Verfolger hätten in der ersten Liga. Das klingt jetzt ultra scheiße für Leverkusen, Leipzig und Dortmund. So, aber es ist halt nicht ernst zu nehmen. Und ich traue Dortmund nicht zu, dass sie da jetzt was draus machen und dass die Bayern noch mehr Punkte liegen lassen und sie das dann nutzen in dem Fall, glaube ich nicht.
Nee, ich auch überhaupt nicht. Es sind halt 6 Punkte Abstand jetzt im Moment. Das heißt, Bayern müsste auf jeden Fall noch 2-mal patzen, damit das überhaupt ein Gleichstand wird. Und dann ist die Tordifferenz halt einfach unschlagbar. Also Bayern ist bei, ich glaube, plus 45, Dortmund bei 21. Das ist echt
so
selten.
Ja, und was anderes gibt's da nicht. So, Leverkusen ist auch schon viel zu weit weg eigentlich. Da sind, glaube ich, jetzt 11 Punkte zwischen. Und Leipzig ist ja noch weiter entfernt die Bayern einzuholen.
Den hängt halt diese Jesse-Marsch-Phase noch so ein bisschen nach. Also jetzt mit Nuri läuft's ja besser. Aber das holen die halt auch nicht mehr auf. Also wenn du punktgleich mit Hoffenheim und Freiburg stehst am, ich glaube, 22. Spieltag, dann ist der Drops gelutscht, so.
Ja, es ist auch einfach. Ich glaube halt auch nicht, dass die das Zeug dazu haben, obwohl ich es mir wünschen würde. Also, falls uns Dortmunder zuhören, das ist nicht böse gemeint oder so. Ich wünsche mir wirklich, dass ihr das schafft und ausnutzt. Aber ich bin ehrlich, ich glaube nicht dran.
Same here, ja. Sehe ich auch so. Man wünscht sich eigentlich, dass da ein echter Verfolger da wäre, aber es gibt leider keinen.
Ja, ich sehe auch ehrlich gesagt nicht immer nur die Bayern jetzt in der Verantwortung dafür, dass die erste Liga so langweilig ist. Ich denke halt auch einfach, die anderen Clubs können nicht mithalten. Und dann ist die Verantwortung auch irgendwo bei der gesamten ersten Tabellenhälfte, finde ich, und nicht nur immer bei den Bayern.
Ja, aber verlassen wir diese so langweilige Liga. Wir spielen im Moment in einer spannenderen, zumindest Stimmt. vor allem, was die oberen Plätze angeht. Es ist halt echt eng jetzt nach dem Spieltag, ne? Also wir und Pauli mit 41 punktgleich, Pauli leider ein Tor besser in der Differenz. Dann kommt ihr mit Darmstadt punktgleich. Ihr seid ja. tatsächlich 3 Tore besser als Darmstadt. Ich sehe bei Darmstadt auch so langsam, dass dieser Abwärtstrend kommen könnte. Und Eben, bei Pauli schwächelt es halt auch so ein bisschen. Also ich habe ja letzte Folge gesagt, bei Darmstadt rechne ich mit so einem Abwärtstrend. Da bleibe ich auch bei. Ich glaube nicht, dass sie das durchhalten bis zum Ende. Bei Pauli habe ich schon die Hoffnung, dass die nochmal die Kurve kriegen. Allein wegen meiner Prognose. Aber was geht bei Schalke?
Ich weiß es nicht. Ich meine, die haben zwar gut für uns gespielt. Ich meine, durch das direkte Duell haben wir Heidenheim geschwächt und Schalke, keine Ahnung, was da war. Eigentlich waren ja die letzten Spiele ganz gut von denen. So, und das war jetzt, also das könnte schon entscheidend gewesen sein. Sind jetzt zwar nur 3 Punkte auf Darmstadt und uns, das kann sich auch wieder ändern und unsere Teams werden bestimmt auch nochmal ein Spiel vergeigen, so. Aber das ist echt schade für die, ne? Für
uns nicht. Nee, das auf keinen Fall. Aber muss man auch sagen, ist immer schwierig, gegen eine Mannschaft anzutreten, die gerade einen Trainerwechsel hatte. Und das hatte Düsseldorf ja. Und vielleicht hat Daniel Thunier da auch irgendwas gedreht, so als Ex-HSV-Coach, dass es denen wichtig war, gegen Schalke zu gewinnen, damit HSV so ein bisschen befreiter ist im Aufstiegsrennen.
Ach, ich glaube, Düsseldorf will auch seinen Arsch retten einfach.
Ja, also, das ist halt hypothetisch.
Das ist ja auch... dieses, was wir beide ja am nächsten Spieltag haben. Ne? Ich glaube, wir spielen ja gegen Sandhausen und ihr gegen Ingolstadt. Und die Spiele schätze ich noch schwerer ein, als gegen wen im Mittelfeld zu spielen. Einfach, weil die da unten viel mehr zu verlieren haben. Und
vor allem, weil es jetzt ja, auch gegen Ende der Saison so langsam geht in die entscheidenden Spiele.
Genau, die wollen halt, wie gesagt, ihren eigenen Mors retten. Und das werden schwierige Spiele.
Ich glaube aber, dass Schalke gegen Paderborn auch kein einfaches Spiel haben wird. Ich setze nochmal auf die furiose Kraft des Hannover 96, dass sie Pauli vielleicht einen Unentschieden abluchsen.
Oh,
mal schauen, was da geht.
Ich bin so immer für Hannover. Wirklich. Ich war auch so für die, dass die Darmstadt halt nicht nur die 2 Punkte abbringen, sondern wirklich alle, aber es reicht halt irgendwie nicht.
Aber wenigstens hat uns das Spiel gezeigt, dass Hannover auch, nachdem sie Dukschan uns verkauft haben, noch Tore schießen kann. Weil 2 haben sie ja gemacht in dem Spiel. Also mal schauen, was sie gegen Pauli reißen können.
Ja, also wir müssen auch so ein bisschen hoffen, dass die anderen patzen. Aber das wird schon noch kommen. Es ist ja auch erst der 22. Spieltag vorbei.
Ja, aber es ist so mit, weißt du, so man sieht das Licht am Ende des Tunnels. So langsam. Oh, also die Tabelle ist schon aussagekräftig.
Das war schon mehrere Saisons für uns, deshalb halte ich mich da etwas bedeckt. Das ist sogar unsere schlechteste Platzierung jetzt in der zweiten Liga nach dem 22. Spieltag. Fühlt sich aber trotzdem am besten an.
Vielleicht ist das ein gutes Omen.
Mal sehen.
Ein nicht so gutes Omen wünsche ich Kurzuma.
Also ich muss mich jetzt echt zusammenreißen, dass ich keine Wörter in den Mund nehme, ich weiß nicht mal, ob wir gesperrt werden können, aber keine Ahnung. Was für ein Arschloch.
Unfassbar, oder? Also dieses Video von Kurzuma, wie er wahrscheinlich in seinem eigenen Haus, in seiner Küche, seine, ich denke mal, eigene Katze einfach durch die Wohnung tritt. Ich meine, wie abgrundtief schlecht kann ein Mensch sein?
Vor allem, man hört ihn ja auch lachen und auch Leute im Hintergrund. Das ja. heißt, der betreibt diese Tierquälerei seines wahrscheinlich noch eigenen Haustieres zur Belustigung von ihm und seinen Freunden.
Einfach schwacher Charakter, sowas.
Nee, sowas kann ich auch nicht gutheißen und unterstützen. Also, wir sind beide tierliebende und tierliebe Menschen. Und das braucht man eigentlich gar nicht sein, um zu sehen, was dort für Missstände herrschen.
Nee, aber was ich gutheiße und worüber ich lachen kann, im Gegensatz zu Videos, in denen Tiere misshandelt werden, ist im anschließenden Spiel von Watford haben die eigenen Fans angefangen, als Zuma gefoult wurde und zu Boden ging, haben die gerufen, That's how your cat feels. So richtig
Ja,
laut.
haben sie richtig gut gemacht. Das habe ich auch gehört. Richtig schön. Einfach, dass diese Reflexion dann auch da ist, obwohl ich glaube, man braucht einfach nur ein bisschen gesunden Menschenverstand. Jeder mit zwei Hirnzellen im Kopf
Ja,
weiß doch, dass man sowas nicht macht.
und was mich deshalb am meisten aufregt, ist, dass die Vereinsführung anscheinend gar keine Konsequenzen daraus zieht.
Ja,
So.
auch der Trainer nicht, ne?
Und vor allem, das ist halt mit Video, also es ist bewiesen. Ich will jetzt wirklich nicht anfangen und die Misshandlung von einer Katze, die man durch die Gegend tritt, vergleichen mit dem, was vielleicht anderen Spielern vorgeworfen wird, ihrer Freundin gegenüber oder so. Aber Misshandlung in jeder Hinsicht ist schlimm, egal ob gegen eine Person oder gegen ein tierisches Lebewesen. Und da hast du halt den Fall, dass es bewiesen ist. Es gibt ein Beweisvideo. Und selbst die Polizei hat gesagt, da wird nicht weiter ermittelt, so.
Nein, er war blöd genug, das Ganze selber zu filmen. Und ich finde es halt einfach krass, dass der Trainer doch auf die Frage, warum er ihn spielen lässt, einfach nur meinte, ja, er ist eben einer meiner besten Spieler.
Ja,
So, ja,
das eine hat
okay, aber
nichts
er ist
mit
ein
dem
scheiß
anderen zu
Mensch.
tun. Ja.
Ja,
Und
eben.
ganz ehrlich, ich hätte mir sowas gewünscht wie Sozialstunden im Tierheim oder so für ihn. Und zwar ordentlich. Nicht nur so zwei, dreimal, sondern schon ein halbes Jahr lang, jede Woche einmal.
Ja, weil halt sowas wie Geldstrafen und so, das juckt denen nicht. Und das jetzt, die Katze wurde, glaube ich, auch vom Tierschutz irgendwie beschlagnahmt. Das interessiert den doch nicht wirklich. So,
Nee,
der
den
braucht etwas
interessiert das.
anderes.
Den interessiert es das eher, dass er dann unter der Woche einen Tag mal nicht chillen kann, wenn er kein Training hat, um irgendwie PlayStation zu zocken oder sich mit seinen Freunden darüber zu belustigen, Tiere zu misshandeln, sondern wenn er dann ins Tierheim muss und Sozialstunden ableisten. Und das wäre die fairste Strafe, die man da geben kann, finde ich.
Ja, da wäre ein Lerneffekt vielleicht am Ende noch da.
Ja, und wie kann man denn
Naja.
entscheiden, bei so einem Video keine Untersuchungen einzuleiten? Das einfach geht nicht in meinen Kopf.
Ja, wenigstens haben die Fans richtig reagiert. Also
Ja,
echt
also
unglaublich.
die öffentliche Schelle hat er bekommen, auch auf Twitter.
Ich hoffe, das bleibt auch und das ist nichts, was irgendwie in 2 Wochen wieder vergessen ist, wenn er gut spielt.
Ja, das hoffe ich auch. Was ich schnell wieder vergessen möchte, womit wir zu einem anderen Thema kommen, ist ein Witz, den Glasner versucht hat zu machen auf der PK. Den muss ich einfach kurz zitieren, weil es ist schwierig, finde ich, wenn du versuchst, einen Witz laut auszusprechen, der eigentlich eher so Twitter-Content ist. Und auf dem Niveau war der Joke. Also hätte den jemand getweetet, dann wäre der geliked worden, so ungefähr. Aber wenn ein Trainer das auf einer PK macht, also vorm Spiel gegen Wolfsburg hat Glasner 1:1 O-Ton gesagt, ich wollte es eigentlich nicht verraten, um Max Kruse zu stoppen zu können, veranstalten wir ein Pokerturnier und hoffen, dass er teilnimmt.
Alter, ey,
Boah.
sorry, aber was? Das ist nicht mal etwas, was ich auf Twitter geliked hätte, möchte ich ehrlich sein.
Ja, und vor allem war das, glaube ich, auf die Frage hin, wie sie halt Kruse in den Griff bekommen wollen mit ihrer Abwehr. Und dann antwortest du doch inhaltlich. Also, sorry, Trainer fragen immer danach so oder regen sich immer darüber auf, dass Journalisten keine inhaltlich taktischen Fragen zum Gegner oder zum Spiel stellen. Und dann kommt mal so eine und dann haust du so eine richtig unwitzige Antwort raus.
Kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich
Und
finde das,
außerdem,
ja.
ja.
Ich finde das halt bei einigen Trainern ist es sympathisch, aber dann sind das auch so spontane Witze. Zum Beispiel bei Klopp gab es ja reihenweise solche Sachen, wo er spontan einfach lustig reagiert hat auf jetzt die Übersetzerstimme oder weil er auf Toilette musste. Da hat man dann drüber gelacht, aber das wirkt so, als ob er sich das irgendwie 2, 3 Tage vorher mit einem Notizblock nachts im Bett notiert hat. Und das ist halt schlecht.
Glasners kleines Witzebuch.
Wäre wahrscheinlich.
Ja, mich nervt es halt auch unnormal bei Max Kruse mittlerweile, dass halt immer so auf seine Persönlichkeit gegangen wird. Guck doch einfach mal, was er in einem Spiel leistet. Diese Poker-Gags und auch, dass er geldgeil wäre und all diese Scheiße nicht disziplinfähig. Das nervt einfach alles nur noch so. Wir haben jetzt genug über das Leben des Max Kruse gehört, rund um den Fußball. Lass uns doch mal wieder über das Fußballerische reden.
Ja, finde ich auch, das geht bei dem Transfer einfach unter.
Genau. Und Stichwort, lass uns über das Fußballerische reden. Wir sollten mal kurz einen Blick werfen auf die Champions League unter der Woche. Das haben wir zwar bei der Auslosung schon getan, uns über die Paarungen unterhalten, aber es sind ja doch dann ein paar Wochen vergangen. Vielleicht hat sich unsere Sichtweise ja geändert auf die Partien. Wir
Dafür
legen.
müssten wir uns jetzt erinnern können an das, was wir
Okay,
genau
ja,
gesagt haben.
diese Stufe von Qualitätscontent können wir leider nicht liefern. Also reden wir einfach random über die Spiele und falls wir dasselbe erzählen, wie in der anderen Folge, als wir schon über die Paarung geredet haben, seht es uns nach. Dann skippt diese Folge ab jetzt und wartet auf die nächste.
Okay, womit fangen wir an?
Ja, ich würde sagen, morgen Abend direkt PSG Real.
Okay.
Freue ich mich eigentlich drauf.
Ich freue mich auch drauf, Real.
Ja, dass du das sagst, war klar. Ich meine, das hast du auch in der letzten Folge gesagt.
Er muss ich sagen.
Ich freue mich einfach auf ein cooles Spiel. So, ich hoffe, dass da ein bisschen was geht, dass es interessant wird, dass es nicht lame wird, so wie sonst, wenn wir manchmal so in der Champions League diese Top-Paarungen haben und man erwartet unnormal viel vom Spiel und dann wird man so leicht enttäuscht, weißt du?
Ich glaube, das wird ganz komisch, weil Ramos ja auch, also er ist ja so ein Madrider Urgestein und dann muss er da gegen den eigenen Club ran in der Champions League. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor als Spieler.
Aber wird spannend. Ich denke mal, er steht auch
Ja.
in der Startelf bei PSG. In letzter Zeit hat er ja öfter gespielt. Mal schauen. Ja, City gegen Sporting ist eigentlich eine klare Sache, oder?
Ja, ich, da,
Außerdem
nee.
vercoacht Pep sich erst ab Viertel, ab Halbfinale.
Trotzdem, ich unterschätze den portugiesischen Fußball nicht. Das sind alles Talentschmieden. Ich hoffe, dass Sporting da ein richtig interessantes Spiel draus macht und dass City halt nicht deutlich gewinnt.
Ich glaube, die können City schon wehtun. So, und zwar ordentlich. Ja, Bayern gegen Salzburg. Meinst du, Bayern schleppt die Bochum-Klatsche weiter mit sich?
Ja, die sind Mittwoch dran, ne? Nee. Bayern macht die fertig. Ich glaube, die nutzen das aus und haben so eine jetzt erst recht Einstellung, weißt du?
Ja, ich glaube auch Champions League ist bei Bayern dann immer noch mal eine andere Nummer, weil das. Also die Meisterschaft, das ist so scheiße, das zu sagen, aber das Ding ist ja geritzt eigentlich so. Wenn du da mal ein Ligaspiel verlierst, ist es vielleicht peinlich und ärgert dich und vor allem so ein kleiner Kimmich rastet dann aus. Aber ich glaube, in der Champions League ist es nochmal eine andere Nummer und da wird Bayern schon ordentlich dominieren. Vielleicht kann
Ja, ich
Adeyemi
glaube, das
ja
wird
scoren.
deutlich. Ja, das
Das
könnte
wird
noch
die Bayern
passieren.
auch am meisten ärgern, glaube ich, weil da ja eigentlich schon relativ klar von den Medien berichtet wird, dass der zu Dortmund geht im Sommer.
Aber vielleicht will er sich noch mal empfehlen.
Ja. Was meinst du, was schafft Kloppos Truppe gegen Inter?
Einen Sieg. Also bin ich mir relativ sicher, dass die das holen.
Okay.
Und
Spannend.
du?
Ich weiß nicht, ich sehe das Spiel enger. Ich glaube, das wird so ein Spiel, das liefert uns ein spannendes Rückspiel, weißt du, wo im Rückspiel noch alles möglich ist.
Ah, okay, ja, ich meine, wenn einer jetzt mega hoch gewinnen würde, dann wäre es halt nicht mehr spannend,
Ja, und
aber
ich glaube, das passiert nicht. Ich glaube, das wird echt so ein Spiel, wo es im Rückspiel dann drauf ankommt.
oh Gott, ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich würde sagen, die gewinnen relativ deutlich. Also, so dass man es zwar noch drehen könnte, aber sowas wie ein 3-1 oder so schätze ich die ein.
Okay, ich schätze es ein bisschen knapper ein. Dann haben wir Chelsea gegen Lille.
Tippe ich auf Chelsea. Also Lille ist zwar ganz gut drauf und so, aber
Ja, wer auf Lille tippt, lügt sich auch einen vor, so.
Ja, als sei denn, du bist halt Lille-Fan
Dann
und
ist
du
okay.
tust das, weil du Fan bist, aber sonst
Relativ klare Sache eigentlich. Villarreal und Juve.
Also ich setze logischerweise auf Juve, aber glaube trotzdem, dass das umkämpfter sein wird, als es Juve lieb ist.
Ich glaube auch bei dem Spielstil von Juve und Villarreal, dass sich da vieles begünstigt, dass das schon irgendwie so ein gegenseitiges Ausschalten sein könnte. Also,
Ja,
dass
ich glaube,
es
das wird eins
schwierig
der
wird.
langweiligen Spiele, ne?
Ja, das glaube ich eben auch. Also, dass die sich gegenseitig so ein bisschen den Garaus ausmachen und dadurch das Spiel halt gar nicht irgendwie deutlich in eine Richtung schwankt.
Denke ich auch. Aber das nächste ist ziemlich spannend.
Ja, Atletico Menu könnte gut werden.
Ich hoffe und ich glaube an Menu. Weil erstmal mag ich Atletico nicht und zweitens hoffe ich, dass Cristiano damit ein Zeichen setzen will.
Oh, wenn er überhaupt spielen darf. Rangnick hat ihn
Ja,
in den
wenn.
Ligaspielen jetzt auf der Bank gelassen, schon ein, zweimal, ne? Kam er
Och,
spät rein.
Rangnick ist auch so ein ungeeigneter Trainer.
Ich habe bei Rangnick auch das Gefühl, er wollte einfach nur mal kurz ein Exempel statuieren und zeigen, wer der Boss ist, weil er so ein bisschen Autoritätsprobleme Ronaldo gegenüber hat, vielleicht.
Das glaube ich auch,
Ist
die
jetzt
kommen
hart
nicht gut
gemutmaßt
klar.
so. Ich weiß nicht, wie die intern miteinander umgehen, aber trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass das auch damit ein bisschen zu tun hatte. Auch um dem Rest der Mannschaft das Gefühl zu geben, hey, das hier ist nicht die Ronaldo-Mannschaft, sondern jeder von euch ist wichtig für dieses Team.
Das
Was
stimmt.
ich.
Glaubst du denn, dass sie es holen?
Oh, ich glaube, das wird auch eins dieser Spiele, was sich erst im Rückspiel entscheidet. Und Benfica Ajax könnte auch echt
Ajax.
spannend werden. Aber ja, aber es könnte schon offensiv ein Festival werden.
Ja, das stimmt. Das wird guter Fußball werden. Auch, wie gesagt, die portugiesischen Teams, die spielen einfach richtig tollen, ansehnlichen Fußball. Aber Ajax ist so krass drauf.
Ja,
Die
die sind
spielen
sehr
die Saison
dominant.
ihres Lebens, ja.
Ja, und ich würde es Ajax auch unnormal gönnen, halt mal ins Viertelfinale wie, und am besten sogar ins Halbfinale zu kommen und dann mal sehen, was drin ist, so ungefähr.
Ja, die sind unnormal sympathisch, bin ich voll bei dir.
Wär auch dann locker, also wenn Ajax ins Halbfinale kommt, dann bei allem, was jetzt noch so übrig ist, bin ich safe für Ajax. So ein
Boah.
Sympathieträger, weißt du? Ich weiß, bei
Ja,
dir ist
wenn
schwierig
Real
wegen
nicht
Real, ja.
weiterkommt. Ja,
Ja,
wenn
ja.
Real nicht weiterkommt. Und ich mag Menu auch ganz gerne, aber Ajax auch. Also Ajax und Menu wären dann so in der Sympathie gleich auf. Aber wenn Real weiterkommt, muss ich für sie sein.
Okay, haben wir das schon mal geklärt, auch wenn wir eigentlich erst im Achtelfinale sind und da noch ein bisschen Zeit ist, so bis zum Halbfinale. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt auf die erste Begegnung morgen mit PSG Real und Sporting City zeitgleich. Das nervt mich auch wieder so, weißt du? In der Runde davor hast du wenigstens so, ich glaube, 18:45 oder so war es und dann 21 Uhr, dass du wenigstens so ein bisschen was von allem mitbekommen konntest. Warum machen die das jetzt nicht auch? Dann hat man endlich mal die Chance, alle Spiele zu sehen.
Oh, ich bin da voll gegenteiliger Meinung. Ne? Diese 18-Uhr-Spiele nerven mich sowieso immer. Aber ich mag
Ja, die
das halt, die
Zeit ist
Spiele
kacke.
gleichzeitig zu gucken. Gerade wenn niemand dabei ist, so für den ich jetzt, also wenn der HSV halt logischerweise nicht dabei ist, so.
Das ist ja schon ein
Ich
bisschen
mag
länger
das.
der Fall.
Ja, ich mag das halt gerne, die Zeit gleich laufen zu lassen. Und ich liebe halt die Champions League Konferenzen, weswegen mich
Ja,
die
die mag ich
Preiserhöhung von
auch.
DAZN so schmerzt.
Ja, die Champions League Konferenz ist schon anders geil. Und auch die Hymne. Ich liebe die Champions League Hymne. Wirklich Gänsehaut. Mehr als bei
Ja, es
irgendeiner
ist halt einfach
Nationalhymne.
so toll. Ja, genau. Und halt Champions League ist so das Beste, was der europäische Clubfußball zu bieten hat. Und es ist halt einfach als Fußballfan allgemein toll, dazu zu gucken.
Ein
Und ich mag
Fest.
das dann halt, ja, ich mag das gerne, wenn dann die Konferenz richtig läuft und keine Ahnung, Tor in Madrid, Tor in London, Tor da und da, dann läuft's einfach.
Ja, aber so manche Begegnungen hätte ich dann doch schon gerne als Einzelspiel gesehen, ohne was anderes zu verpassen. Aber man kann halt nicht alles haben und wir können auch nicht ewig hier rumreden. Deswegen würde ich sagen, vertagen wir die Besprechung der ersten Champions League-Spiele dann auf die nächste Woche. Dann wissen wir schon mal ein bisschen mehr, wer da so die Nase vorn hat in manchen Begegnungen und ob da spannende Rückspiele bei rumkommen. Und ich würde sagen, die norddeutsche Dominanz geht weiter. Vielleicht wird es der norddeutsche Dreifachaufstieg. Wir hoffen das natürlich. Leider ein bisschen zu früh, die Tabellensituation, ne? Also wir sind ein bisschen früh dran schon. Aber wenn es so bleibt, dann sind wir glücklich, oder?
Ja, ich finde, wir tauschen noch einmal Pauli und uns durch, dass wir so den ersten
Nee, nee,
bekommen.
nee.
Aber das lief auf jeden Fall gut und in diesem Sinne würde ich sagen, tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.